NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Donald Trump hat den nächsten Skandal am Hals. In einem Video wertet er Frauen zu Sexobjekten ab. Die bisher ausgefallenen TUI-Fly-Flüge sollen morgen wieder starten und die Beschäftigten bekommen Jobgarantien. Dazu auch unser Kommentar. Die Hooligans in Dortmund haben bisher ohne Ausschreitungen demonstriert. Zunächst aber schauen wir nach Sachsen. Dort gibt es einen Terrorverdacht. Die Frage ist, hat ein junger Mann einen Bombenanschlag geplant? Das hat die Polizei in Chemnitz in einem groß angelegten SEK-Einsatz zu ermitteln versucht. Sie hat ein Plattenbauviertel abgeriegelt und teilweise geräumt und eine Wohnung durchsucht. Gefunden haben die Beamten in der Tat Sprengstoff, der sehr gefährlich sein soll. Im Verdacht steht ein junger Mann aus Syrien, aus Chemnitz, Oliver Riebel.
Die Lage in Chemnitz ändert sich zurzeit in kurzen Abständen. Gefahndet wird nach einem 22 Jahre alten Syrer. Er steht im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag vorbereitet zu haben. Der entsprechende Hinweis kam am Freitagabend vom Bundesverfassungsschutz nach einer Telefonüberwachung. Heute gegen 17 Uhr bestätigte Tom Bernhard, Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen, dass es einen ersten Fahndungserfolg gegeben hat.
Es gab tatsächlich Festnahmen im Bereich Chemnitz, zwei im Bereich des Hauptbahnhofes, eine weitere im Bereich der Innenstadt.
Allerdings ist der gesuchte Syrer nicht unter den Festgenommenen.
Dabei handelt es sich um sogenannte Kontaktpersonen, die sich aus den Ermittlungen gegen den potenziellen Tatverdächtigen ergeben haben. Diese konnten durch Kollegen identifiziert werden und es erfolgte die vorläufige Festnahme dieser drei Personen. Wir reden hier ganz absichtlich von Kontaktpersonen und nicht von Mittätern, wie die zu der Person stehen, welche Rolle sie hier in diesem großen Einsatz spielen. Das werden die laufenden Vernehmungen ergeben.
Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Polizei in einer durchsuchten Wohnung in einer großen Chemnitzer Plattenbausiedlung, dem früher sogenannten Heckert-Gebiet, nun doch mehrere hundert Gramm eines hochbrisanten Sprengstoffes gefunden hat. Zunächst hatten die Beamten dort nur Spuren eines Sprengstoffes festgestellt.
Wir haben hier mehrere hundert Gramm eines sehr brisanten Sprengstoffes gefunden. Dieser soll in der nächsten Zeit, und das kann ich Ihnen noch nicht genau sagen, wie lange das dauern wird, aus der Wohnung verbracht werden und dann kontrolliert entsorgt werden.
Teile des Plattenbaugebietes wurden durch die Polizei evakuiert, mit einer gehörigen Sicherheitsreserve und das aus gutem Grund. Denn bei dem Sprengstoff handelt es sich um
kein gewöhnliches TNT, sondern ein wesentlich brisanterer Sprengstoff, wo auch die hier aufgefundenen Mengen von mehreren hundert Gramm durchaus ausreichen, um einen erheblichen Schaden anzurichten.
Auf der Suche nach dem verdächtigen Syrer hatten die Einsatzkräfte in dem Wohngebiet bereits in der vergangenen Nacht und am Samstagmorgen einen großen Bereich abgesperrt und ein Gebäude evakuiert. Gegen 12 Uhr haben die Beamten eine Wohnungstür aufgesprengt. In der Wohnung war allerdings niemand. Die Polizei durchkämmte den ganzen Gebäudekomplex auf der Suche nach dem Verdächtigen und auch nach dem Sprengstoff. Bewohner des Blocks waren zuvor von mit Maschinenpistolen bewaffneten Beamten aus ihren Wohnungen gebeten worden. Ein Schreck in der Morgenstunde, die Menschen hätten aber besonnen reagiert, heißt es. Medienberichte über eine Verbindung des Verdächtigen zur Terrormiliz Islamischer Staat und dass es sich bei dem Anschlagsziel um einen deutschen Flughafen handeln soll, bestätigten die Behörden bisher nicht. Jetzt wird überregional nach dem Verdächtigen gesucht. Das veröffentlichte Verhandlungsfoto zeigt einen jungen, unrasierten Mann mit dunkler Kurzhaarfrisur. Er soll aktuell ein schwarzes Kapuzenshirt mit auffälligem Aufdruck tragen. Ein Polizeisprecher sagte, für die Bevölkerung gehe von dem Verdächtigen derzeit vermutlich keine Gefahr aus.
Im ersten TV-Duell gegen Hillary Clinton hat Präsidentschaftskandidat Donald Trump gesagt: Ich habe einen gewinnenden Charakter. Diese Selbsteinschätzung steht in einem ganz anderen Licht, seit die Washington Post ein Video von Trump veröffentlicht hat, in dem er damit prahlt, dass ein Star wie er jeder Frau an die Wäsche gehen kann. Trump hat sich umgehend entschuldigt, aber der Skandal ist da. Zu den Reaktionen aus Washington, Jan Bösche.
Eigentlich entschuldigt sich ein Donald Trump nicht, diesmal hat er es aber doch getan. Zu nächtlicher Stunde veröffentlichte seine Kampagne ein Video. Ich habe nie gesagt, dass ich perfekt bin oder habe vorgegeben, jemand zu sein, der ich nicht bin. Ich habe Dinge gesagt, gesagt und getan, die ich bereue. Die Worte auf diesem über 10 Jahre alten Video gehören dazu. Trump hat schon häufiger Dinge gesagt, die für andere Politiker ein Karriereende bedeutet hätten. Jetzt ist seine Kampagne aber offenbar im Krisenmodus. Anlass ist ein Video aus dem Jahr 2005. Trump lästert darin über eine verheiratete Frau, mit der er Sex haben wollte, und gibt an, wie leicht er an Frauen herankomme. Ich bin automatisch angezogen von schönen Frauen. Ich küsse sie. Es ist wie ein Magnet. Und wenn du ein Star bist, lassen sie es dich machen. Du kannst alles machen. Tapfere Trump-Verteidiger verteidigten auch das. Scottie Nell Hughes zum Beispiel, die konservative Kolumnistin, sagte bei CNN: Für mich beweist das, dass Donald Trump nicht immer vorhatte, zu kandidieren. Er wollte nicht gewählt werden und Dinge sagen, um gewählt zu werden. Er war damals Teil einer Welt, die Filme, Bücher und Lieder produzierte. Das ist eine Sprache, die jeder von uns schon einmal gehört hat. Andere Republikaner sind dagegen empört. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Paul Ryan, lud Trump von einer Wahlkampfveranstaltung aus. Der republikanische Senator Mike Lee rief Trump auf, als Kandidat der Partei abzutreten.
You, sir, are the distraction.
Sie, mein Herr, sind die Ablenkung. Ihr Benehmen lenkt ab von den Prinzipien, mit denen wir im November gewinnen können. Für die Demokraten ist das neue Video ein Wahlkampfgeschenk. Am Freitag waren neue E-Mails aufgetaucht bei WikiLeaks, die Einblicke geben, was Clinton in ihren bezahlten Reden für Wall Street Banker gesagt hatte. Die Debatte dreht sich aber wieder einmal um Trumps Äußerungen. Clintons Vize Tim Kaine sagte: Das bereitet mir Bauchschmerzen. Ich mag auch nicht die ganzen Worte sagen, die er genutzt hat, wenn er Frauen Schweine, Hunde oder Schlampen nannte. Das ist ein Verhalten, das ist einfach abscheulich. Die Clinton-Kampagne stellte bereits ein Wahlkampfvideo online, in dem die Trump-Äußerungen verwendet werden. Demokratische Strategen wie Maria Cardona stellen auch in Frage, ob Trumps Entschuldigungsvideo ausreichend war.
It clearly was a non-apology.
Es war eine Nicht-Entschuldigung, armselig. Seine Kampagne hat ihn dazu gezwungen, Leute, die wissen, das könnte der Sargnagel für seine Kandidatur sein.
For his candidacy.
Trump nutzte das Video auch dafür, gleich wieder auszuteilen. Er habe dumme Dinge gesagt, aber Bill Clinton habe Frauen wirklich missbraucht. Trump kündigte an, darüber werde noch mehr zu hören sein, auch in der nächsten Debatte am Sonntagabend.
Bei der Fluggesellschaft TUI Fly sollen ab morgen die Flüge wieder planmäßig gehen. Seit gestern bleiben die meisten Maschinen am Boden, weil die Beschäftigten sich krank gemeldet haben, aus Angst, ihren Job zu verlieren, wenn TUI Fly mit Air Berlin in einen neuen Konzern zusammengefasst würde. Pläne dafür waren ein paar Tage vorher bekannt geworden. Gestern Abend hat TUI Fly dann eingelenkt und unter anderem Jobgarantien abgegeben. Wie die Situation an den Flughäfen jetzt ist, weiß Bertil Starke.
Auch heute, am Tag nach der vorläufigen Einigung bei TUI Fly, beginnt der Urlaub für viele Reisende noch einmal mit Frust. Mehr als 100 Verbindungen hat der Ferienflieger streichen müssen, zum Beispiel den Flug von Hannover nach Teneriffa. Insgesamt heben nur rund 50 zum Teil angemietete TUI-Fly-Maschinen ab. Der Großteil davon bringt dabei Reisende aus Touristenregionen wie Antalya oder Mallorca zurück nach Deutschland. Betroffene Urlauber etwa am Flughafen in Langenhagen hatten zuletzt kaum noch Verständnis für den unkonventionellen Arbeitskampf des Bordpersonals.
Ich fände es besser, die würden erstmal alles auf sich zukommen lassen und dann kann man ja immer noch randalieren, ne? Und nicht vorher.
Keiner von uns hat damit etwas zu tun. Und da finde ich schon sehr gewagt, in der Form halt zu reagieren.
Naja, verärgert natürlich, klar. Das ist irgendwie auch nicht so ganz zu verstehen, dass das auf dem Rücken der Leute ausgetragen wird. Das ist eine Sache, die hat betriebsintern geregelt zu werden und nicht auf dem Rücken der Leute.
Morgen sollen die Chaostage bei TUI Fly nun vorbei sein. Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter hatten sich bereits kurz vor dem gestrigen Schlichtungstreffen im niedersächsischen Wirtschaftsministerium aufeinander zubewegt. Grundlage dafür war ein Angebot von TUI Fly. Personalvorstand Elke Eller:
Wir haben uns darauf verständigt, dass der Sitz der Gesellschaft für weitere 3 Jahre hier in Hannover sein wird. Und ich glaube, und weitere Zusagen gemacht, dass es keine Einschnitte bei Löhnen und Gehältern geben wird, dass Tarifvereinbarungen, Betriebsvereinbarungen weiter bestehen.
Die umstrittene Entscheidung, TUI Fly in eine neue Holding einzugliedern, soll außerdem nicht mehr in diesem Monat, sondern erst im November getroffen werden. Für die Gewerkschaft Verdi hatte Detlef Arting an den gestrigen Gesprächen teilgenommen. Er ist mit der Zwischenlösung grundsätzlich zufrieden.
Wir glauben, dass es eine gute Grundlage bietet. Ruhe werden wir am Ende haben, wenn wir ein Ergebnis haben. Aber ich glaube, das ist eine beruhigende Grundlage. Und wie die Beschäftigten das werten, kann ich nicht sagen. Das müssen die Beschäftigten für sich werten. Und die müssen das für sich dann entscheiden. Und sie müssen die Flugtauglichkeit sich attestieren lassen.
Morgen sollen die TUI-Fly-Flüge wieder weitgehend nach Plan abheben. Ab Montag setzen sich dann Arbeitnehmer und Arbeitgebervertreter erneut an einen Tisch. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies zeigte sich nach dem Krisentreffen erleichtert darüber, dass beide Seiten nun gemeinsam an einer abschließenden Lösung arbeiten.
Ich glaube, auf diesem Weg jetzt zurückzukommen und sich dafür zu öffnen und einen solchen Vorschlag am Ende auf den Tisch zu legen, ist jetzt die Aufgabe. Die ist nicht einfach, aber ich glaube, die Verantwortung ist bei allen klar geworden, dass jetzt alle Beteiligten, die heute am Tisch waren, diese Verantwortung tragen.
Deutlich unterschiedliche Auffassungen haben dagegen weiterhin die TUI Fly Konzernspitze und Verbraucherschützer. Während letztere das Unternehmen auffordern, Entschädigungen an die vom wilden Streik betroffenen Kunden zu zahlen, beruft sich der Ferienflieger auf höhere Gewalt und lehnt entsprechende Zahlungen ab.
Aus Hamburg war das Bertil Starke. TUI Fly will die Entscheidung über Änderungen in der Unternehmensstruktur also verschieben. Außerdem hat der Konzern zugesagt, in den kommenden 3 Jahren als deutsches Unternehmen weiter in Hannover ansässig zu bleiben. Ist das jetzt ein Erfolg der Krankmeldungen der Belegschaft? Sind sie also eine neue Art des Arbeitskampfes? Michael Westerhoff kommentiert.
Ja, ich gebe zu, es gab Momente, in denen ich dachte, coole Aktion. Hier zeigt endlich mal die Belegschaft ihrem Arbeitgeber, dass sie nicht alles mit sich machen lässt. Das Management von TUI hatte überraschend Umbaupläne für die Fluggesellschaft aus dem Schreibtisch gezaubert. Und genauso überraschend sind TUI-Mitarbeiter dann mal eben krank geworden. Die Sympathie vieler deutscher Arbeitnehmer war ihnen damit gewiss. Es gibt viele, die ihrem Arbeitgeber auch gern mal zeigen würden, wo der Hammer hängt. Je mehr ich aber darüber nachdenke, komme ich zum Schluss. Die TUI-Mitarbeiter haben mit diesem wilden Streik nicht nur den Kunden geschadet, sondern auch sich selber, ihrem Unternehmen, Air Berlin und uns allen. Fangen wir mit Air Berlin an. Das Unternehmen fliegt Tag für Tag 1 Million Euro Verlust ein. 1200 Arbeitsplätze stehen im Moment auf dem Spiel. An dem neuen Unternehmen mit TUI Fly wäre indirekt auch Air Berlin beteiligt gewesen. Seit gestern Abend sind diese Pläne aber auf Eis gelegt. Eine Pleite von Air Berlin ist damit nicht mehr ausgeschlossen. Daran können auch die TUI-Mitarbeiter kein Interesse haben. Ein Drittel aller Air Berlin-Flüge werden von TUI-Mitarbeitern geflogen. Geht Air Berlin pleite, sind dieser Auftrag und damit auch die TUI-Fly-Arbeitsplätze futsch. Doch nicht nur das. TUI Fly selber ist finanziell auch nicht auf Rosen gebettet. Es muss dringend eine Lösung für die angeschlagene Fluggesellschaft her. Sonst besteht auch hier die Gefahr, dass alle Arbeitsplätze verloren gehen. Vor einigen Wochen hatte bereits EasyJet Interesse an einer Übernahme angemeldet. Wollen die Mitarbeiter wirklich in Zukunft beim britischen Billigflieger arbeiten? Beim Blick auf die Gehälter bei EasyJet dürften den TUI-Angestellten die Tränen kommen. Auch hier könnte man noch sagen, selbst schuld, mir doch egal. Nicht egal kann uns aber das Signal sein, das von diesem Streik ausgeht. Hier hat nämlich nicht die kleine Stewardess ihrem Unternehmen mal gezeigt, welche Macht sie hat. TUI Fly hätte für Flugbegleiter schnell Ersatz gefunden. Dieser Streik hatte einzig und allein Erfolg, weil sich auch die Piloten beteiligt haben. Die sind nicht so schnell zu ersetzen, also musste TUI Fly etwas anbieten. Den Piloten kann im Übrigen auch egal sein, ob TUI Fly vor die Hunde geht. Sie werden garantiert woanders einen neuen Job finden. Ob sie den Stewards und Stewardessen helfen werden, wenn die ohne Arbeit auf der Straße stehen? Ich habe meine Zweifel. Eins sollte uns allen klar sein, solch wilde Streiks können sich nur privilegierte Berufsgruppen leisten, Lokführer, Piloten, Ärzte. Deshalb gibt es keinen Grund für heimliche Sympathien. Die meisten von uns werden nie in der Lage sein, unserem Arbeitgeber ein Zugeständnis abzuringen, weil wir damit drohen, uns krank zu melden.
TUI Fly hat in der Auseinandersetzung mit den Mitarbeitern eingelenkt. Michael Westerhoff kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wenn das Plenum des Bundesrates einmal im Monat tagt, dann haben die Ländervertreter eine volle Tagesordnung. Für die Sitzung am 23. September diesen Jahres hatten sie über 100 Punkte. Und obwohl die Ergebnisse im Internet veröffentlicht werden, werden viele natürlich gar nicht groß beachtet. So geschehen mit dem Beschluss, dass ab 2030 EU-weit nur noch Elektroautos auf den Straßen fahren sollen. Quasi passend zum Pariser Klimavertrag, der Anfang November in Kraft tritt. Einzelheiten von Andreas Reuter aus Berlin.
Von 2030 an sollen keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zugelassen werden, also weder Diesel- noch Benzinfahrzeuge. Diese Forderung hat der Bundesrat beschlossen. Der Beschluss wurde bereits am 23. September gefasst. Laut Bundesratsprotokoll gab es keine Wortmeldungen. Die Forderung, ab 2030 keine Diesel- oder Benzinautos mehr neu zuzulassen, versteckt sich in einem Halbsatz in Absatz 4 der Bundesratsdrucksache. Sache 387/16. Die Mehrheit der Bundesländer stimmte dieser Forderung zu. Auf der Tagesordnung stand eine Mitteilung der EU-Kommission über eine europäische Strategie für emissionsarme Mobilität. Der Bundesrat hat diese Mitteilung ausdrücklich begrüßt und spricht sich dafür aus, Steuern und Abgaben in der ganzen EU stärker an einer Förderung emissionsfreier Mobilität auszurichten, damit, Zitat, spätestens ab dem Jahr 2030 unionsweit nur noch emissionsfreie Pkw zugelassen werden. Rechtlich bindend ist dieser Beschluss des Bundesrates allerdings nicht. Auch die Grünen fordern das Aus für Diesel- und Benzinautos ab 2030. Beim Bundesparteitag im nächsten Monat soll über einen entsprechenden Antrag des Bundesvorstands abgestimmt werden.
Der kleine Karibikstadt Haiti kommt aus den Katastrophen scheinbar einfach nicht heraus. Die Folgen der schweren Erdbebens mit Hunderttausenden Toten vor 6 Jahren sind in dem armen Land noch lange nicht beseitigt. Jetzt hat erneut ein Wirbelsturm weite Teile der Insel verwüstet, hunderte Menschen leben gefordert, Felder zerstört und große Teile der Bevölkerung obdachlos gemacht. Hurricane Matthew ist derweil an die Südküste der USA weitergezogen und hat sich dort etwas abgeschwächt. Sabrina Fritz berichtet.
Hurricane Matthew hat die Südstaaten Georgia und South Carolina erreicht. Er brachte heftigen Wind, aber vor allem Wasser, Wasser, Wasser. Regen von oben und Überschwemmungen von der Küste oder wie ein Mitglied des Rettungsteams sagte, Wasser ist überall da, wo es nicht sein soll. In den Innenstädten von Savannah und Charleston haben sich die Straßen in Flüsse verwandelt, das Wasser läuft in die Häuser rein. Der Wind pfeift mit 160 Stundenkilometern die Küste entlang, knickt Bäume und Strommasten um. Insgesamt sind in Georgia fast 300.000 Menschen ohne Strom, damit erhöht sich die Zahl auf 1,4 Millionen. Es wird Tage dauern, bis die Stromversorger die Leitungen repariert haben. Bis dahin heißt es kein Licht, kein Fernseher und kein warmes Wasser. Die amerikanischen Wetterexperten gehen davon aus, dass der Sturm Anfang der Woche auf das Meer hinausdreht. Der Albtraum der Meteorologen, dass Matthew eine Schleife zieht und nochmal auf die Bahamas und Florida zurückkehrt.
Demonstrierende Hooligans rufen unweigerlich Erinnerungen an die große Demonstration am Kölner Hauptbahnhof vor 2 Jahren hervor, bei der die randalierenden Hooligans mit den rassistischen Parolen eher die Polizei vor sich hergetrieben hatten als umgekehrt. Heute haben in Dortmund rund 500 Hooligans an einer Demonstration teilgenommen, während ein paar hundert Menschen zu einer Gegendemonstration gekommen waren. Das Polizeiaufgebot war entsprechend groß. Aus Dortmund, Wolfram Götz.
Bis zum Abend blieb in Dortmund alles ruhig. Etwa 500 Hooligans und Neonazis nahmen an einer Standkundgebung am Hauptbahnhof teil. Die Polizei hatte ihnen einen Demonstrationszug durch mehrere Stadtviertel untersagt. Das Verbot hielt auch vor Gericht stand. Die Linie der Polizei sei bestätigt worden, sagte deren Sprecherin Dana Seketa.
Wir freuen uns natürlich auch, dass unserer Verfügung stattgegeben wurde, dass hier nur eine Standkundgebung stattfinden wird und hoffen jetzt natürlich auch, dass sich alle hier zu benehmen wissen und auch dann entsprechend die Einsatzkräfte natürlich keine Probleme haben mit gewalttätigen Auseinandersetzungen.
Ein linkes Bündnis hatte zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Dazu kamen rund 300 Menschen. Anmelderin Iris Bernhard-Leushacke freute sich darüber, dass den Hooligans ein Demonstrationszug durch die Stadt versagt blieb.
Ja, das ist doch mal für Dortmund etwas ganz Neues. Dieses Spektrum, was da heute aufmarschiert, hat ja noch eine ganz andere Qualität als die sonstigen Nazi-Aufmärsche. Also von vornherein gewaltbereit. Und ich finde es ganz gut, dann haben wir heute weniger zu tun, zu blockieren.
Aufatmen konnten die Anwohner in den Stadtvierteln, die verschont wurden. Claudia Brands hat dort ein Küchengeschäft. Sie ist Sprecherin der örtlichen Händler.
Wir sind natürlich hier alle super erleichtert. Ich bin heute Morgen von ganz vielen Anwohnern und Geschäftsleuten schon angesprochen worden. Jetzt gerade war ein Kunde hier bei uns im Geschäft. Und alle sind froh, dass der Kelch an uns vorübergegangen ist, weil jeder Angst hatte. Also hier merkt man es auch, es ist deutlich weniger. Und ich glaube auch nicht, trotz der guten Berichterstattung, dass alle es mitbekommen haben, dass das Ganze sich verändert hat und dass es keinen Zug durch das Viertel geben wird.
Auch in der Dortmunder Innenstadt war das spürbar. So viele freie Parkplätze an einem Einkaufssamstag gab es wohl nur selten. Erst am Morgen war endgültig klar gewesen, es würde bei einer Kundgebung der Hooligans bleiben. Diese verzögerte sich allerdings um 2 Stunden wegen technischer Probleme. Die Gegendemonstranten versammelten sich währenddessen gegenüber auf den Stufen des Deutschen Fußballmuseums, während sich die Hooligans am Bahnhof mit Bier versorgten. Für die Dortmunder Bürger hielten sich die Einschränkungen in Grenzen. Unvermeidbar gab es allerdings Probleme bei Autoverkehr, Bussen und Bahnen. Nicht zu übersehen war die massive Polizeipräsenz in der Umgebung des Bahnhofs. Mehrere Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge standen dort. Insgesamt sollen 2000 Beamte im Einsatz gewesen sein. Die befürchtete Gewalt blieb aus. Die Polizei hatte die Lage jederzeit unter Kontrolle. Unter dem Strich blieben die Teilnehmerzahlen bei Hooligans wie Gegendemonstranten allerdings auch deutlich hinter den Erwartungen zurück.
Die Marokkaner haben ein neues Parlament gewählt und dabei für Kontinuität gestimmt. Konkret heißt das, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung ist wieder stärkste Kraft geworden. Das sind die gemäßigten Islamisten und die haben sich bereits in den vergangenen 5 Jahren gemeinsam mit liberalen Kommunisten und Königstreuen die Regierung geteilt. Ein anschauliches Beispiel dafür, wie erfolgreich eine islamistische Partei in einer parlamentarischen Demokratie auch funktionieren kann. Aus Rabat, Jens Borchers.
Es war schon tiefe Nacht in Marokkos Hauptstadt Rabat, als Abdelilah Ben Kiran vor der Parteizentrale einen kurzen Auftritt absolvierte. Das Ergebnis für seine Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, die POD, sei exzellent, sagte Ben Kiran. Die Wahl überhaupt ein Tag der Freude für die Marokkaner. Für den Wahlsieger Ben Kiran dürfte sich die Freude dennoch in engen Grenzen halten. Mit 125 Mandaten wurde seine POD zwar zum zweiten Mal nach 2011 stärkste Fraktion im Parlament. Das ist sogar ein besseres Ergebnis als vor 5 Jahren. Aber die schärfste politische Konkurrenz von der Partei für Authentizität und Modernität, die PAM, errang 102 Sitze. Damit bildet sie einen großen oppositionellen Block, denn ihr Parteisprecher machte unmittelbar nach Bekanntwerden des vorläufigen Wahlergebnisses klar: Die PAM wolle sich auf gar keinen Fall an einer Regierung unter Ministerpräsident Ben Kiran beteiligen. Damit steht der Wahlsieger vor einer schwierigen Aufgabe. Wie schon in der vergangenen Legislaturperiode wird er eine Mehrparteienkoalition bilden müssen. Welche Partner dafür in Frage kommen, das ist momentan noch völlig offen. Ben Kiran stehen aber sicherlich komplizierte Verhandlungen bevor. Klar ist auch, die Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung hat zwar gewonnen, aber sie hatte in der vergangenen Legislaturperiode kein wirklich klares Profil entwickeln können. Ihr vollmundiges Versprechen, der grassierenden Korruption im Königreich zu Leibe rücken zu wollen, das wurde in langwierigen und gewundenen Verhandlungsprozessen im Parlament zerrieben. Die Ankündigung, neue Arbeitsplätze zu schaffen, die wurde zwar teilweise erfüllt. Aber die neuen Jobs reichen bei weitem nicht aus, um die Arbeitslosenquote unter den vielen jungen Marokkanern zu drücken. Hinzu kommen die altbekannten Probleme im Bildungs- und im Gesundheitsbereich. Die Erwartungen, dass eine neue Regierung diese Probleme wirklich angeht, die ist groß. Eine 22-jährige Wählerin brachte das beispielhaft klar zum Ausdruck, als sie gestern ihre Stimme abgab. Ich möchte, dass sie das Bildungssystem verändern, sagte die junge Frau, und sich um die Armen kümmern und um die Mittelklasse. Die Parlamentswahl hat aber jetzt vor allen Dingen eines erneut gezeigt. Das Vertrauen der Wahlberechtigten in die politischen Parteien Marokkos ist nicht groß. Die Wahlbeteiligung lag nach vorläufigen Angaben des marokkanischen Innenministeriums gerade mal bei 43% derjenigen, die sich für das Votum eingeschrieben hatten.
Aus Rabat war das Jens Borchers. Moderate Islamisten, die Teil des parlamentarischen Systems sind, gibt es nicht nur in Marokko, sondern auch in Jordanien. Dort sind sie die wichtigste Oppositionspartei und haben bei den Wahlen vor 2 Wochen entsprechende Erfolge erzielt. Das ist in Jordanien möglich, auch wenn Kritiker dem König durchaus Demokratiedefizite vorwerfen. Für die regionale Stabilität aber tut er einiges und darum ist Jordaniens König Abdullah II. Heute mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Von der Preisverleihung berichtet Oliver Steuk.
Vereinzelte Protestrufe, aber vor allem viel Jubel für die Preisträger. Weit über 1000 Menschen haben sich zum Abschluss der Verleihung des Westfälischen Friedenspreises versammelt. Denn ein Gruß der Preisträger vom Balkon des historischen Rathauses zu Münster gehört dazu, trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen. Der jordanische König Abdullah II. Erhielt die Auszeichnung, weil sein Land für Verlässlichkeit und Stabilität im Nahen Osten stehen, obwohl Jordanien von Kriegs- und Krisengebieten umgeben ist. Die Laudatio hielt Bundespräsident Joachim Gauck.
Wir ehren einen Staatsmann, der seinem Land mit großem Geschick den Frieden auch unter den widrigsten Bedingungen erhalten hat. Die Region, ja die Weltgemeinschaft, hat Jordanien Sie hat Ihnen, Majestät, viel zu danken.
Der Preis sei eine große Ehre, sagte König Abdullah in seiner Dankesrede und warb um mehr Unterstützung aus aller Welt, etwa in der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Allein Jordanien habe mehr als 1 Million Syrer aufgenommen.
Es ist nicht in Ordnung, von den Jordaniern zu erwarten, eine solche Flüchtlingslast allein zu tragen. Wenn die Gast- und Aufnahmeländer der Region nicht in der Lage sind, unsere Aufgaben zu erfüllen, dann wird aber die Flüchtlingslast auch nicht verschwinden, sondern sie wird sich nur an anderem Ort spürbar machen. Wir stehen vor einer weltweiten Krise, die weltweites gemeinsames Handeln fordert.
König Abdullah gilt als Vertreter eines modernen Islam. Und so lobte er ausdrücklich die Bemühungen Deutschlands im Kampf gegen den Terrorismus. Jeglichem Extremismus erteilte er eine Absage.
Nichts dient den Interessen weltweiter Terroristengruppen mehr als Angst und Nichtverstehen des anderen. Sie manipulieren und verzerren die Lehre des Islams, um entsetzliche Taten zu rechtfertigen.
Der Westfälische Friedenspreis ist mit 100.000 Euro dotiert. Traditionell wird er geteilt. Zweiter Preisträger ist die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die seit 1958 Jugendliche zu Sozialdiensten ins Ausland schickt, Länder, mit denen Deutschland einst verfeindet war. Ihre Laudatio hielt der SPD Bundestagsfraktionsvorsitzende Thomas Oppermann, der selbst einen solchen Dienst leistete.
Mir hat dieser Friedensdienst bei Aktion Sühnezeichen etwas Grundlegendes vermittelt. Soziale Gerechtigkeit entsteht nicht von selbst. Sie kommt immer als das Ergebnis politischer Einmischung. Vieles hat mich auf meinem Weg in die Politik beeinflusst, aber nichts hat mich so geprägt wie der Friedensdienst bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
Vielleicht erwächst aus dieser Preisverleihung sogar ein neuer Kontakt. Der jordanische König hat die Jugendlichen jedenfalls eingeladen, ihre Frieden- und verständnisstiftende Arbeit auch in sein Land zu tragen.
Oliver Stoik berichtete vom Westfälischen Friedenspreis. Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Die Fußball-Bundesliga macht heute Pause, denn die Nationalmannschaft spielt und zwar gegen Tschechien. Heute Abend um 8:45 ist Anpfiff in Hamburg. Jan-Henrik Raffler aus der WDR 5 Sportredaktion. Das Spiel hat es in sich, oder?
Ja, also auf jeden Fall. Es ist ja ein Quali-Spiel für die WM 2018 in Russland. Es geht also um was. Und wir erinnern uns, bei der letzten Quali für die EM, da hat die deutsche Mannschaft einen ziemlichen Stotterstart hingelegt. Und auf sowas hat Bundestrainer Joachim Löw natürlich diesmal überhaupt keine Lust.
In der letzten Qualifikation zur EM 2016, da waren wir ein bisschen nachlässig, haben einige Punkte unnötig verschenkt, sind dann auch ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen. Das soll uns dieses Mal nicht in dem Maße passieren.
Ja, und wenn man mal guckt, welche Spieler Joachim Löw heute Abend auf den Platz schicken wird, dann wird klar, wie ernst er die Sache nimmt. Da stehen nämlich 9 Weltmeister in der Startelf.
Gibt es denn Überraschungen bei diesen Spielern?
Nee, also Joachim Löw hat ganz klar gesagt, es gibt keine Experimente. Er setzt auf die besten 11, die er aktuell hat. Und das ist hinten drin der Bayern-Block mit Neuer im Tor, klar. Und dann Kimmich, Hummels und Rückkehrer Boateng, der den Schalker Hövedes aus der Startelf verdrängt. Und dann noch links der einzige Nicht-Münchner in der Abwehr, Jonas Hector ist das, vom 1. FC Köln. Davor dann Kroos und Khedira, der den Vorzug vor dem Ex-Dortmunder Gündogan erhält. In der Offensive haben wir dann die alten Bekannten mit Müller, Özil und Draxler. Und Sturmspitze wird dann Mario Götze vom BVB sein, denn Mario Gomez, der ist ja nicht fit.
Was soll man denn von diesem Gegner der deutschen Mannschaft halten? Hat Tschechien das Zeug dazu, die DFB-Elf zu schlagen?
Nee, also glaube ich nicht. Dafür ist die deutsche Elf einfach zu gut besetzt. Aber klar, das wird jetzt auch kein Selbstläufer, denn Tschechien ist da kein Fußballzwerg. Und wahrscheinlich ist Tschechien sogar der beste Gegner, den die Deutschen in ihrer Quali-Gruppe haben. Das sagt zumindest auch der Bundestrainer.
Tschechien können gut verteidigen, können sehr, sehr gut kontern. Von daher glaube ich schon, dass Tschechien die Mannschaft sein wird, die uns möglicherweise am meisten in dieser Gruppe auch fordern wird.
Also, unterschätzen darf man die Tschechen nicht, werden sie auch nicht machen. Ich lege mich jetzt trotzdem fest, da müsste schon wirklich ganz, ganz, ganz viel schieflaufen, wenn die Deutschen hier heute Abend nicht gewinnen würden. Und die haben ja auch ein ausverkauftes Stadion im Rücken. Es gibt tatsächlich keine Karten mehr in Hamburg. Das kommt jetzt ja wirklich auch nicht so oft vor bei dem Länderspiel in Deutschland.
Also, die Kulisse stimmt. Jetzt müssen Jogis Jungs nur noch gewinnen. Heute Abend 20.45 Uhr, 8:45 beim Quali-Spiel Deutschland gegen Tschechien. Jan-Henrik Raffler war das mit dem Sport im Echo des Tages. Vielen Dank. Ja, und das war's, das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.